Dank an das Lobpreisteam. Genau, wir steigen jetzt in die Predigt ein. Und zwar sind wir gerade im Markus-Evangelium unterwegs. Und heute sind wir im letzten Kapitel des Markus-Evangeliums angelangt. Und wer weiß, welches Kapitel das ist? Hat jemand schon? Sehr gut, 16. Sehr gut, ja. Und in diesem Kapitel, da ist es eine unglaublich wichtige Wahrheit. Und ich würde sagen, diese Wahrheit, die wir hier im Kapitel 16 lesen, die ist wirklich, wirklich von allergrößter Wichtigkeit, weil diese Wahrheit Dreh- und Angelpunkt der Geschichte der Welt ist. Es ist sowas von dermaßen, wenn man sich dessen bewusst wird, was dort in diesem Kapitel geschieht, dann kann man nicht anders als zu sagen, hier geschieht etwas, was phänomenal ist. Und wir haben letzte Woche Kapitel 15, hatten wir so angefangen, sind mal so bis zur Hälfte durchgekommen. Und hier im Kapitel 15, da ging es ja um die Kreuzigung. Und da haben wir diese erstaunliche Aussage auch gehört, von dem, dass Jesus dort am Kreuz wirklich Menschen aus der Finsternis herausgeholt hat, weil er diese Finsternis auf sich genommen hat und Menschen, die an ihn glauben, in sein Licht gestellt wird. Weil er ist das Licht der Welt. Und das ist für mich immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, ist das für mich etwas so unglaublich Großes, dass wir wirklich im Licht leben dürfen. Weil ohne Licht kein Leben vorhanden ist, kein Leben möglich ist. Und wenn man sich vorstellt, in der Finsternis drin zu sein, Finsternis ist etwas wie Stillstand. Finsternis ist etwas für mich wie Tod. Weil alleine nur das Licht kann man messen übrigens, ja. Man kann, ich weiß jetzt nicht mehr, wie schnell Licht ist. Ich weiß so, Strom ist ungefähr, wenn man so die Elektronenteilchen, die sie aneinander stoßen, das sind so 300.000 Kilometer pro Sekunde beim Licht. Weiß das jemand? So aus dem Kopf? So, kein Physiker hier? Hier vorne? Nee, auch nicht? Okay, alles klar. Aber es ist unglaublich schnell. Ich sag's euch, es ist unglaublich schnell, ne? So zack, siehst du das Licht und dann schon geht's weiter. Und weil da drin Geschwindigkeit ist, weil da drin Leben ist, weil da drin alles enthalten ist, deswegen ist es so unglaublich wichtig, mit Gott unterwegs zu sein. Und deswegen war meine Aussage letzte Woche, und ihr könnt sie gerne nochmal nachhören, dass Jesus muss das Zentrum in unserem Leben sein. Und wenn dieses Zentrum irgendetwas anderes ist, dann ist es schon, wo Finsternis hineinkommt. Ja, das war so letzte Woche. Und dann am Ende von dem 15. Kapitel, da gehe ich jetzt heute weiter, da war es Markus, der dieses Evangelium ja geschrieben hat. Einer der Dolmetscher, ein junger Kerl, ein Dolmetscher war, der mit Petrus unterwegs war, auch in Rom, der dann aufgeschrieben hat, das, was er Petrus hat ständig predigen gehört und der wirklich da auch alles so richtig knapp und kurz und bündig schreibt, ja. Der verliert da keine Zeit. Das ist ein Evangelium, das kannst du wirklich lesen, das ist wie so ein Actionfilm, ja. Da passiert, an jeder Ecke passiert da etwas. Richtig, richtig gutes Evangelium. Und hier haben wir letzte Woche im Kapitel 15, da lesen wir noch so zum Ende hin, dass dort wirklich, wirklich so ganz amtlich zertifiziert wird, Jesus ist gestorben. Also da gibt es dann noch so der Pilatus, der dann fragt, hey, Jesus, der da am Kreuz gekreuzigt wurde, ist der schon wirklich tot? Und dann ruft er den Hauptmann, einen Centurio, weil der war nämlich ein Experte im Töten. Darüber haben wir letzte Woche nicht gesprochen, aber dieser Typ, das war dem sein Tagesgeschäft. Der hat nichts anderes getan, wie Leute umzubringen. Und der wusste genau, wann Leute tot sind oder wenn sie leben. Und der fragt den, hey, ist der tot? Und der bestätigt dem Pilatus, dem Prokurator dort in Palästina. Er sagt ihm, ja, der Mann, der ist tot. Und dann lesen wir, dann kommt Josef von Arimathea und der nimmt dann Jesus vom Kreuz herunter, wickelt ihn in ein Gewand und legt ihn in ein Grab, was mit einem schweren Stein verschlossen war. Und jetzt lesen wir hier Kapitel 16 und da lese ich uns ein paar Verse vor und kommentiere das ähnlich so wie beim letzten Mal und schaue, was so Gott uns auch in diesen Versen immer wieder auch neu sagen will. Also Markus 16 und da Verse 1 bis 3 zunächst. Am Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam von Jesus zu salben. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen damit zum Grab. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt, wer wird uns nur den schweren Stein vor der Grabkammer beiseite wälzen? Also hier auf einmal der Markus, wie ich es eben erwähnt habe, der so kurz und knapp und bündig schreibt, auf einmal fängt er an, so ein bisschen weitschweifiger zu werden, also sehr ungewohnt hier. Und dann dreimal in diesen paar Zeilen erwähnt er die Namen von einigen dieser Zeuginnen, die bei diesen Ereignissen dabei waren. Und ich fand das ganz interessant. Ich habe da mal so nachgeschaut, ein Theologe, der hieß Richard Borkham, der hat dazu mal geschrieben, dass er gesagt hat, Markus, er schreibt wirklich einen historischen Bericht. Also das ist jetzt nicht, was er sich da so irgendwie ausgedacht hat, irgendeine Legende. Nein, es ist ein historischer Bericht. Und die wiederholten Namensnennungen sind Quellenangaben. Diese Frauen, die müssen noch gelebt haben, oder er hätte ihre Namen nicht wiederholt genannt. Durch die Namensnennung sagt er dem Leser, wenn du prüfen willst, ob meine Geschichte wahr ist, kannst du gern diese drei Frauen fragen. Sie leben noch. Sie können alles bestätigen, was ich gesagt habe. Und nun könnte man fragen, ja, was haben diese Frauen denn auch gesagt? Was war ihr Zeugnis, was sie da berichtet haben? Denn wir haben ja gelesen, sie haben so wohlriechende Öle gekauft und sind nun auf dem Weg zum Grab. Und hier ab Vers 3 nochmal, 3 bis 7, lesen wir weiter. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt, wer wird uns nur den schweren Stein vor der Grabkammer beiseite wälzen? Umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der riesige Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Sie betraten die Grabkammer und da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr, aber der Mann sagte zu ihnen, habt keine Angst. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Seht her, das ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Und nun geht zu seinen Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Und die Frauen, die waren so überrascht. Die sind regelrecht erschrocken. Weil eigentlich könnte man sich wirklich fragen, warum waren diese Frau so überrascht und so erschrocken? Das ist wirklich eine interessante Frage, die man sich hier stellen kann. Weil, wenn wir so aufmerksam noch in Erinnerung haben und zugehört haben, Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 10 im Markus-Evangelium, sagt Jesus immer wieder, am dritten Tag werde ich auferstehen. Und das ist etwas so, wenn Markus das schon dreimal in drei Kapiteln erwähnt, dann ist das wirklich etwas so, wie wenn Jesus ständig gesagt hätte, ich werde am dritten Tag auferstehen. Hey, ich werde am dritten Tag auferstehen. Hey, ich werde am dritten Tag auferstehen. Ich werde am dritten Tag auferstehen. Ich werde am dritten Tag auferstehen. Das muss man sich mal vorstellen. Der hat das ständig wiederholt. Und die sind total überrascht. Ja, das Grab ist leer. Das ist echt eine interessante Sache, dass der so oft davon gehört haben. Und doch ist es dann so, dass noch nicht mal irgendeiner der Jünger am Grab war. Der männlichen Jünger, meine ich jetzt, ja? Da waren die Frauen, die waren am Grab. Aber ich meine so, hätte jetzt mal Markus jetzt nicht so einen historischen Bericht. Gehen wir mal davon aus, der würde jetzt so einen Roman schreiben. So einfach ein bisschen so Fiktion und will alles aber auch so plausibel darlegen. Also hätte der dann nicht irgendwie so schreiben müssen, hey, wenn Jesus das so oft seinen Jüngern gesagt hat, dass die hätten dann sagen müssen, hey, Jesus hat das so oft gesagt, lass uns doch mal vielleicht einen da so am Grab hinstellen, ja? So eine Art Nachtwache, mal zu gucken, ja? Vielleicht ist da doch was dran, was Jesus gesagt hat. Also, wenn ich einen Roman geschrieben hätte, oder ihr wahrscheinlich auch, dann hätte man sich doch so Gedanken gemacht, oder nicht? Nein? Naja, vielleicht doch. Also hier ist es ja wirklich so, die Situation, da ist kein Mensch am Grab. Und die gehen eigentlich am Grab, um seinen Leichnam einzusalben. Also die haben ja Öl dabei. Ja, heute, in der heutigen Tradition, ich weiß nicht, da schickt man so Blumen ans Grab, ne? Also so, nicht? Ja, doch, macht man, ne? Ja, danke. Ich habe schon gedacht, ich habe keine Ahnung. Also Blumen schickt man dann hin. Ja, und damals war es dann so, man ging hin und hat dann dort halt diesen Leichnam einbalsamiert. Und dann ist noch eine ganz interessante Geschichte, das hatte ich nämlich auch nochmal nachgelesen, dass auch die Tatsache, dass Frauen zuerst am Grab waren, das würde in so einem Roman von Markus immer schlecht ausgesehen haben. Es gab nämlich so im 2. Jahrhundert, so in der Spätantike, gab es einen Philosophen. Und das war so ein richtig erbitterter Gegner des Christentums. Und er hat ständig versucht, das Christentum zu widerlegen. Und wisst ihr, was eines seiner Lieblingsargumente waren? Dass er gesagt hat, in den Evangelien, in den Berichten, da steht, dass die Frauen die Ersten waren am Grab. Und dann hat er geschrieben, das war sein Lieblingsargument, ja, jeder weiß doch, wie hysterisch Frauen sind. Das war sein Argument dagegen, dass hier dieser Bericht nicht stimmen kann. Das muss man sich vorstellen. Also, wenn Markus tatsächlich einen Roman schreiben würde, eine Fiktion schreiben würde, dann würde der darüber anders schreiben. Und deswegen sieht man hier auch, dass diese Auferstehung von Jesus für die Jünger damals, für die Frauen damals, so unglaublich unvorstellbar war, wie es für viele heute noch ist. Und für uns, für einige immer noch anders. Die Gründe sind natürlich andere, als die wir heute haben, aber es war damals denen so etwas von entfernt. Also wir lesen weiter, Vers 9. Jesus war frühmorgens am ersten Tag der Woche von den Toten auferstanden und erschien zuerst Maria aus Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Sie lief zu den Jüngern, die um Jesus trauerten und weinten, und berichtete ihnen: Jesus lebt, ich habe ihn gesehen. Aber die Jünger glaubten ihr nicht. Danach erschien Jesus 2 von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie unterwegs von Jerusalem aufs Land waren. Sie kehrten gleich nach Jerusalem zurück, um es den anderen zu berichten, aber auch ihnen glaubten sie nicht. Wenig später erschien Jesus den 11 Jüngern, während sie gemeinsam aßen. Er wies sie zurecht, weil sie in ihrem Unglauben und Starrsinn nicht einmal denen glauben wollten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Hier in diesen Versen, da geht es um ein einziges Thema. Und dieses Thema heißt Unglauben der Jünger. Also man muss sich das vorstellen, da kommen die Frauen und erzählen von einem jungen Mann im weißen Gewand, der sagt, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Das erzählen die denen. Dann kommen kurz danach die Jünger, nämlich 2 von denen, die waren von Jerusalem Richtung Emmaus unterwegs, aufs Land, 11 Kilometer. Die sind Jesus begegnet. Als sie dann Jesus erkannt haben, wir haben es gelesen in einer anderen Gestalt, haben die ihn nicht direkt erkannt. Als sie ihn dann erkannt haben, gehen die zurück und berichten den Jüngern, was sie erlebt und gesehen haben. Und die glauben ihnen auch nicht. Also, okay, bei den Frauen zu der damaligen Zeit, wie Celsus das schon so ein bisschen erwähnt hat, vielleicht waren die Juden da auch so ein bisschen, oder die jüdischen Jünger hier von Jesus auch so ein bisschen voreingenommen, weil man weiß auch, das Zeugnis der Frauen vor einem jüdischen Gericht hat das nichts gegolten. Ja, aber da waren doch die Emmaus-Jünger und auch ihnen haben sie nicht geglaubt. Und dann lesen wir, dass Jesus dann auf einmal erscheint, den 11 Jüngern. Judas ist da schon ausgenommen, der ist da schon nicht mehr dabei. Und hier steht ein Wort, das heißt, er wies sie zurecht, haben wir hier gelesen. Luther schreibt, er tadelte ihren Unglauben. Oder es ist in manchen Übersetzungen manchmal noch heftiger. Aber was hier auch geschieht, ist wirklich ein Wort, das besagt, dass Jesus hier die Jünger nicht nur so gemacht hat, so du, was habt ihr gemacht? Also wie so ein 3-Jährigen Bescheid sagen würdest, was der ja jetzt gerade für ein Mist gebaut hat. Nein, sondern hier geht es wirklich darum, dass er die da regelrecht zusammengefaltet hat für das, was sie nämlich getan haben, und das war der Unglaube. Und er hat sie nicht dafür getadelt, zurechtgewiesen, zusammengefaltet. Nicht dafür, dass sie da wie die Feiglinge alle abgehauen sind, ja, wo er verhaftet wurde. Dass sie ihn da komplett allein gelassen haben. Nein, dafür hat er sie nicht getadelt. Er hat sie auch nicht getadelt für irgendwelche Sünden, die sie da begangen haben. Nein, dem ging es eigentlich nur um diesen einen Punkt, und es war der Unglaube. Und ich meine so, das ist etwas, wo man denken kann, warum ist dieser Punkt ihm so wichtig? Warum ist dieser Unglaube so unglaublich schlimm für ihn gewesen? Weil ich meine so, die Sünden, die ein Mensch tut, die Vergehen, die er tut, ja, wenn ich so manchmal so dran denke, wenn einer da so auch in einer sexuellen Sünde sich vergeht, wow, ey, da sind wir alle so, den verurteilen wir so heftig und sagen, hey, der hat wirklich versagt, der hat sowas von dermaßen missgebaut. Aber dann gibt es so andere Sünden, die man gar nicht so richtig sieht, ne? Wenn ich so noch an letzte Woche denke, so das, was die Priester da in ihren Herzen hatten, was war das, was sie dazu verführt hat, Jesus letztendlich an Pilatus auszuliefern? Es war der Neid in ihren Herzen. Und Neid, den siehst du gar nicht. Den kannst du gar nicht so sehen. Na gut, wenn man so ein bisschen zuhört, dann hört man so ein paar Sachen raus, ne, dass da irgendjemand, der irgendwas hat. Aber so sehen kann man das nicht, ne. Und man weiß auch, wie schnell, auch hier ging es ja um die Herzenshärte, wie schnell auch eine Sünde dazu führt, nicht nur, dass man Neid hatte. Man liest ja auch da von den Priestern, die haben ja das Volk regelrecht aufgehetzt, aufgewiegelt und haben dann, wo Pilatus dann angeboten hat, einen freizulassen am Sabbat, den Barabbas, dass er dann gesagt hat, wem wollt ihr frei haben? Und sie haben dann geschrien, Barabbas. Und wo er sie dann weiter gefragt hat, was sollen wir mit Jesus tun? Und da steht, da haben sie aufgewiegelt und dann haben sie dem Volk gesagt, kreuzige, kreuzige, kreuzige ihn. Und dann schrien die alle, kreuzige, kreuzige ihn. Also man sieht, wie Sünde schon Herzens verhärtet und wie dann letztendlich Jesus als Unschuldiger, das war ja das Urteil damals von Pilatus, diesem Prokurator dort, diesem geübten Staatsmann, der wirklich, wirklich viel Erfahrung hatte im Verurteilen von Leuten, und er findet keine Schuld an Jesus und er lässt ihn trotzdem hinrichten. Aber diese Schärfe hier in der Zurechtweisung, die galt nicht den Sünden, die galt nicht dem, was Menschen in ihren Herzen hatten oder sichtbar war, nein, sie galt wirklich dem Unglauben. Und wenn man das so liest, so Markus 16, wir lesen gleich die anderen Verse auch noch, und da steht ja dann auch in Vers 16, Kapitel 16, 16, wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Also der Unglaube ist das Gefährlichste. Weil Unglaube verurteilt uns, oder andere Übersetzungen sagen, verdammt uns. Also das ist etwas, was wirklich gefährlich ist. Das ist der Unglaube, und den tadelt hier Jesus. Aber die Jünger, die bekommen hier eine Zurechtweisung. Aber wenn man so im Lukas-Evangelium da reinschaut, Lukas, der viel ausführlicher, detaillierter beschreibt, da merkt man aber auch, dass diese Zurechtweisung, die hat dem wahrscheinlich gut getan, weil die haben sich unglaublich darüber gefreut, endlich Jesus begegnet sein zu dürfen. Und Lukas 24, 36, ich lese uns das mal vor, wie das so war, als sie dort, wie sie Jesus dort begegnet sind. Noch während sie berichteten, stand Jesus plötzlich mitten im Kreis der Jünger. Friede sei mit euch, begrüßte er sie. Und die Jünger erschraken und fürchteten sich sehr. Sie dachten, ein Geist stünde vor ihnen. Warum habt ihr solche Angst? Fragte Jesus. Wieso zweifelt ihr daran, dass ich es bin? Seht doch die Wunden an meinen Händen und Füßen. Ich bin es wirklich. Hier, fasst mich an und überzeugt euch, dass ich kein Geist bin. Geister sind doch nicht aus Fleisch und Blut wie ich. Dann zeigt er ihnen seine Hände und Füße. Aber vor lauter Freude konnten sie es noch immer nicht fassen, dass Jesus vor ihnen stand. Endlich fragte er sie, habt ihr etwas zu essen hier? Sie brachten ihm ein Stück gebratenen Fisch. Den nahm er und aß ihn vor ihren Augen. Dann sagte er zu ihnen, erinnert euch an das, was ich euch angekündigt habe. als ich noch mit euch zusammen war. Alles muss sich erfüllen, was bei Moses, bei den Propheten und in dem Psalm über mich steht. Nun erklärte er ihnen die Worte der Heiligen Schrift. Er sagte, es steht doch dort geschrieben, der von Gott erwählte Retter muss leiden und sterben und er wird am dritten Tag von den Toten auferstehen. Also hier, wo er den Jüngern erscheint, wir lesen etwas von dem, dass sie total begeistert nachher letztendlich sind oder sich auch freuen. Ich meine auch so, wenn man sich das vorstellt, er hatte ja auch so Verlangen danach gehabt, mit den Jüngern da auch zusammen zu sein. Er wollte mit ihnen zusammen sein. Und dann finde ich diese Stelle so unglaublich interessant und ich werde euch gleich sagen, auch warum. Weil der auferstandene Jesus, diesen Auferstehungsleib, den er hat, ja, der hindert ihn nicht, durch geschlossene Türen oder Wände zu gehen. Er ist bei den Jüngern und er ist sogar zusammen mit ihnen. Und diesen Auferstehungsleib, den er hatte, der ist, ja, der hat sogar, wenn man das sich so vorstellt, sogar diese Wundmale, die ihm noch geschlagen wurden, als er im Leib hier auf der Erde war. Und er war kein Geist. Er war nicht irgendwo, ist er umhergeschwirrt, sondern, was haben wir gelesen? Er hatte Fleisch und Blut oder Fleisch und Knochen. Und die Jünger haben ihn erkannt und haben mit ihm gesprochen. Und man könnte, es gibt manchmal so Leute, die wirklich so Sachen sich überlegen, dass sie sagen, ja, die Jünger, die hatten gerade so eine Halluzination von Jesus gehabt. So eine Gruppenhalluzination, ja. Die haben alle auf einmal Jesus gesehen. Und da könnte man wirklich sagen, ist das so gewesen? Und da finde ich das immer so erstaunlich. Die Bibel, die überzeugt eigentlich einen immer auch ganz logisch, wenn man sich das so vor Augen hält, was Paulus darüber schreibt, 1. Korinther 15, 6. Der nimmt eine ganze Liste von Menschen, die Jesus nach seiner Auferstehung gesehen haben. Und dann schreibt er dann in 1. Korinther 15, 6, schreibt er, von denen die meisten noch leben. Also, wenn derjenige, der damals auch das Markus-Evangelium noch gelesen hat, ja, direkt so 50 nach Christus und auch Paulus noch kannte, der konnte wirklich hingehen und die Augenzeugen direkt befragen, diejenigen, die Jesus gesehen haben. Man konnte hingehen, mit denen sprechen. Und Paulus, er nennt insgesamt 5 Erscheinungen, die Jesus hatte, wo Menschen ihn gesehen haben. Und bei einem Mal waren über 500 Personen an einem Ort zusammen, die ihn alle gleichzeitig gesehen haben. Und die Evangelien berichten von 7 Erscheinungen. Ich habe es mal so nachgelesen. Apostelgeschichte 1, 3 bis 4 berichtet darüber, dass in 40 Tagen nach der Auferstehung Jesus immer wieder Menschen erschienen ist. Also es ist nicht mehr möglich, hier von irgendeiner Gruppenhalluzination zu sprechen. Und entweder ist er wirklich den Menschen erschienen oder wirklich Menschen haben wirklich so einen ausgeklügelten Betrug, sind sie hier aufgesessen über Jahrzehnte. Und hier ist das für mich aber der eigentliche, letztendlich der schlüssigste Beweis über, dass Jesus auferstanden ist und den Jüngern erschienen ist, ist für mich der Beweis, dass die Jünger, das waren nicht die Mutigsten. Ja, erstmal, wo Jesus verhaftet wurde, sind sie alle weggelaufen. Und dann, wo die Frauen hinkamen, wo waren die? Die haben sich versteckt in den Häusern. Und dann erscheint Jesus diesen Jüngern und was geschieht mit denen? Auf einmal gehen die raus auf die Straße. Hey, von denen, die vorher sich versteckt haben, man könnte, wenn man nicht selber da auch in ihre Haut stecken würde, man könnte sagen, hey, aus Feiglingen sind in einem Moment mutige Menschen geworden. Warum? Weil es die Überzeugung war, die sie wirklich davon überzeugt hat, dass Christus auferstanden ist. Und ihre Überzeugungen, die haben eigentlich aus diesen 3 Punkten bestanden, dass das Grab leer ist. Das Grab ist leer. Das ist erstaunlich, es war leer. Die zweite war, dass es gab so viele Augenzeugen, die darüber berichtet haben. Und das dritte ist, dass die Menschen, denen Jesus erschienen war, den Menschen wie einem Paulus, dem Jesus erschienen war, waren Menschen, die ein absolut anderes Leben weitergeführt haben. die komplett verändert wurden. Und das sind so diese drei Fakten, aus denen ihre Überzeugung bestanden haben und die rausgegangen sind. Und auch das, dass Jesus alles, was er so gesagt hat, tatsächlich eingetroffen ist. Dass er wirklich diese Strafe der Menschheit, als er sie auf sich genommen hat, das war wie einer, der letztendlich den Preis dafür bezahlt hat, für die Schuld der Menschen. Und das ist dieser Ostermorgen, der dort, wo das Grab wirklich nachher leer war, das war eigentlich dieser Stempel, den Gott der Geschichte der Menschheit aufgedrückt hat, dass er gesagt hat, wieso dieser Stempel bezahlt, so bam, auf das Blatt draufgeballert und es ist bezahlt, es ist endgültig, ist die Schuld der Menschheit bezahlt. Und das ist etwas, was eine unglaubliche Wahrheit ist und die wichtigste Wahrheit, die wir im Leben auch erleben haben und erleben dürfen. Weil, wir lesen Johannes 11, 25, 26, Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Also das bedeutet, dass weil er gestorben ist, bedeutet das, dass es für uns keinen Tod mehr geben wird. Seine Auferstehung bedeutet, dass auch wir auferstehen werden. 1. Thessalonicher 4, 14. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum haben wir auch die Gewissheit, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferwecken wird. Dann werden sie genauso dabei sein, wenn er kommt. Und wenn er nicht auferstanden wäre, Paulus nimmt uns dann in diesem 1. Korinther 15 damit rein, denn er sagt, wenn Christus nicht auferstanden wäre, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Wäre Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube keine Grundlage. Also wir bräuchten uns gar nicht hier versammeln, wir bräuchten gar nicht drüber nachdenken, wenn er nicht auferstanden wäre. Wir hätten keine Grundlage für unseren Glauben. Mit Recht könnte man uns dann vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes, denn wir behaupten doch, Gott hat Christus auferweckt. Das kann ja gar nicht stimmen, wenn die Toten nicht auferstehen. Wie schon gesagt, wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Ebenso wären auch wir verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Also weil er auferstanden ist, werden wir auferstehen. Und das ist das Evangelium. Das ist die frohmachende Botschaft, die uns dauerhaft komplett verändert. Und ich, als ich darüber so gelesen habe, über das, was da in der Auferstehung auch geschehen wird. Ich musste da an diese, ich weiß nicht, ob ihr von ihr mal gehört habt, Joni Erickson Tada, habt ihr vielleicht mal ein Buch von ihr gelesen? Das war ein 17-jährige junge Frau, hatte sie einen Badeunfall. Und dieser Badeunfall, der hatte die Folge, dass sie vom Hals abwärts komplett gelähmt war. Also die saß in einem Rollstuhl, und ihr Leben lang, es gibt dazu auch einen Film, einen biografischen Film über ihr Leben. Und sie berichtet in einem Buch, dass sie dann in einer Kirche war. Sie war Mitglied in einer Kirche. Und in dieser Kirche war es so üblich, dass sich Menschen auch zum Gebet hingekniet haben. Und sie hatten dort in dieser Kirche, wo sie dort Mitglied war, sie hatten eine Konferenz und da waren hunderte von Leute zusammen. Und sie fuhr in diesen Gottesdienst mit ihrem Rollstuhl herein. Und dann, während sie dort saß, hat der Prediger vorne, der Referent, der bat die Leute, wie üblich auch, alle hinzuknien. Und alle knieten sich hin. Und Joni, diese Frau, die im Rollstuhl saß, die konnte natürlich sich nicht hinknien. Und sie fing an zu weinen, aber sie weinte nicht, weil sie sich selbst bemitleidet hat, dass sie jetzt nicht knien konnte. Nein, sie weinte, weil sie es dann, die schreibt das dann so, dass dieser Anblick dieser Hunderten von Menschen die sich dahin gekniet haben, so schön war. Sie beschrieb es wie ein Bild des Himmels. Und dann kam ihr noch ein anderer Gedanke, und den habe ich mal jetzt aus dem Buch abgeschrieben. Und da sagt sie, als ich dort saß, erinnerte ich mich, dass ich im Himmel frei sein werde, zu springen, zu tanzen, zu treten oder Aerobic zu machen. Wenn möglich, werde ich irgendwann, bevor die Gäste beim Hochzeitsmahl des Lammes zu Tisch gebeten werden, mit meinen auferstandenen Beinen auf dankbare, verherrlichte Knie gehen. Ich werde still zu Jesu Füßen knien. Ein paar Seiten weiter schreibt sie dann, ich mit meinen verkümmerten, gekrümmten Fingern, zurückgebildeten Muskeln, knochigen Knien und von den Schultern abwärts, ohne jedes Gefühl, werde eines Tages einen neuen, leichten, strahlenden und in Gerechtigkeit gekleideten Körper haben, voller Kraft und unfassbar. Können Sie sich vorstellen, welche Hoffnung das einem Menschen wie mir mit einer Wirbelsäulenverletzung vermittelt? Also durch diese Auferstehung Jesu bekommen wir eine gewaltige Lebenshoffnung. Sie verspricht nicht nur einen neuen Sinn für unser Leben, sondern sie verspricht auch einen neuen Leib. Wir werden nicht als Geister irgendwo rumschwirren. Es wird ein Körper sein, der dauerhaft sein wird, der vollkommen sein wird. Wer im Hier und Jetzt, so wie Joni, nicht tanzen kann und immer schon tanzen wollte, der wird dort ein perfekter Tänzer sein. Und das, was wir heute leben, das, was wir heute erleben, auch den Alltag, den wir erleben, mit all den Dingen, die wir erleben, da gibt es ja auch so viel Schönes in unserem Alltag. Wenn ich so an Umarmungen denke, wenn ich so an verschiedene Sachen, die wir so im Alltag begegnen, wie vielleicht auch Tanzen, ja, was ich eben erwähnt habe. Oder wenn man da einfach nur, wie ich jetzt vor kurzem da auch da in Polen, da die Berge da unterwegs war, wenn man sich das anschaut, diese Schönheit der Wildheit dieser Berge, all das ist ja auch etwas Herrliches, was wir da anschauen. Und all das wird es in Zukunft auch geben. Aber es wird vollkommen sein. Es wird perfekt sein. Und man kann wirklich in diese Zukunft, wenn man auf diese Zukunft blickt, in Hoffnung auf diese Zukunft blickt, dann schwinden Ängste in unserem Leben. Existenzängste können weichen und schwinden. Und das, was ich auch hier in dieser Stelle, wo der Auferstandene, wo Jesus der Auferstandene den Jüngern erscheint, zeigt er ihnen seine Narben. Selbst der Auferstehungsleib von Jesu hat Narben. Man könnte sich fragen, ja, ich habe gedacht, der würde nichts mehr sein. Nein, er ist perfekt, er ist vollkommen, aber die Narben, die hat er gehabt. Er hat die Wundmale ihnen gezeigt. Und diese Wundmale, als die Jünger diese Wundmale gesehen haben, ich glaube, die erstmal haben sie sich an irgendetwas erinnert, dass da gerade etwas Furchtbares geschehen ist. Aber da in der Herrlichkeit, diese Narben zu sehen und zu wissen, das haben diese Erinnerung, das habe ich für euch getan, ich bin da für euch durchgegangen und hier sind diese Narben, die ihr jetzt sehen könnt. Und es ist noch viel herrlicher als würden diese Narben nicht sein, weil die uns an etwas erinnern, an das, was wir auf der Welt nicht hatten und nun in der Auferstehung haben werden. Ich meine so, wenn ich an Joni denke, die nicht tanzen konnte, weil sie in einem Rollstuhl gefesselt ist, dann diese Hoffnung hat, im Himmel werde ich tanzen. Ich werde die ganze Zeit im Himmel tanzen können, weil mein Körper so perfekt sein wird. Und wenn sie sich an diese Narbe erinnert, dass sie dort auf der Erde das nicht konnte. Um wie viel herrlicher wird das in der Auferstehung sein, daran zu denken, dass man das nun kann, was man auf Erden nicht konnte. Was für eine gewaltige Herrlichkeit macht sich hier offenbar. Und in diesem Licht dieser Herrlichkeit zu leben, das ist das Schlimmste, was uns hier auf der Erde passiert ist, in der Herrlichkeit unsere Freude einfach nur noch größer machen wird, wenn wir die Narben anschauen, da in diesem Licht diese Auferstehung zu leben, das macht unser Leben ja viel bewusster und viel schöner. Könnt ihr noch? Ja? Dann machen wir noch ein paar Verse. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Also, Kapitel 16, Vers 15. Ja, da geht's weiter. Da geht's jetzt zum Ende hin, da haben wir das Kapitel durch. Dann sagt er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt, verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen, tödliches Gift werden ihnen nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Nachdem Jesus der Herr das gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und nahm den Platz an Gottes rechter Seite ein. Die Jünger aber zogen hinaus und verkündeten überall die rettende Botschaft. Der Herr war mit ihnen und bestätigte ihr Wort durch die Zeichen seiner Macht. Also hier ist der Auftrag Jesu nun ein ganz eindeutiger. Dieser Auftrag ist, geht hin in alle Welt, verkündet das Evangelium jedem, den ihr begegnet. Und da ist es einfach so auch immer wieder die Frage, kann ich etwas verkündigen, wenn ich von irgendetwas auch nicht so überzeugt bin? Wenn ich da vielleicht fragend bin? Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Weil ich glaube schon, man muss erst dem lebendigen Christus begegnet sein. Erlebt haben, wie er einem die Schuld von einem weggenommen hat, um dann unterwegs zu sein. Und ich weiß, wir hatten am Freitag hier Frühgebet und mir ist so im Anschluss, als wir fertig waren, ist mir noch ein Beispiel eingefallen und ich habe eben, wo ich jetzt drüber nachdenke, fällt mir das wieder ein. Und da gab es so einen jungen Mann, den hatte ich vor 3-4 Jahren in Eisenberg. Wir waren auf Summer Ride, das ist so ein evangelistischer Einsatz in Ostdeutschland. Und da waren wir auf der Straße und haben Leuten einfach Flyer verteilt, haben mit ihnen über den Glauben gesprochen, haben sie in den Gottesdienst eingeladen. Und da kam dann so ein Jugendlicher, der wurde von einer Mutter, die uns da auch unterstützt hat, so mit der Küche und so weiter, hat sie ihm so ein Flyer gegeben. Ich weiß gar nicht, ob es ein Traktat war, irgendwas war das. Und ich habe nur gemerkt, er nimmt das sehr gerne an. Der sah schon sehr ungewöhnlich aus. Der hat so ein Muskelshirt gehabt, hat so eine Kette gehabt, wo so ein kleines goldenes Mikrofon hier vorne hing. Der war irgendwie ein Rapper. Der hat mir auch seine CD gegeben. Ich konnte die keinem Jugendlichen zumuten. Das war schon sehr extreme Sprache da auf dieser CD. Aber er war halt einer, der auch so musikalisch so ein bisschen unterwegs war. Und dieser junge Mann, da habe ich gemerkt, der verfolgte uns so nach einer Weile. Also wenn wir Sonntag Gottesdienst hatten, tatsächlich kam der zum Gottesdienst. Ne? Und die Jugendlichen, die haben sich voll gefreut. Der kommt, der hat Interesse am Glauben. Der will irgendwas hören. Und dann haben sie mit ihm gesprochen. Aber er war irgendwie für dieses Evangelium, für den Glauben, da war er nicht so zugänglich. Ja? Und dann so am letzten Abend, wir waren in so einem Jugendclub, kam er nachher zu mir, wir haben draußen irgendwie Tischtennis gespielt, dann kam er zu mir und dann meinte er, ich möchte mit dir mal reden. Okay, wir haben immer wieder mal zwischendurch geredet. Und dann sagte er zu mir, ich möchte das auch haben. Und dann sagte ich, was möchtest du auch haben? Ich wusste natürlich genau, was er meint. Und dann erklärt er mir, er sagte, ja, wo ich das erste Mal von euch einen Flyer in die Hand bekommen habe, da habe ich euch beobachtet. Und die ganzen Tage, wo ich euch gesehen habe, habe ich gesehen, ihr seid alle irgendwie so glücklich. Und dann habe ich mich immer gefragt, was nehmen die? Also der kam aus einem anderen Milieu halt. Ne? Und dann hat er gesagt, ich habe schon verstanden, dass ihr nichts nehmt, aber irgendwas macht euch glücklich. Und das will ich haben. Und ich habe ihm gesagt, hey, ich habe dir darüber schon erzählt. Christus, der ist für uns gestorben, der hat unsere Schuld weggenommen. Allein das macht unser Leben schon einfacher. Ja, nicht mit irgendeinem schlechten Gewissen durch diese Welt die ganze Zeit zu laufen. Und dann sagt er, ja, ich will das auch. Ich glaube auch daran, ich möchte das auch festmachen. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, wir sind dann so auf Seite gegangen. Habe ich ihm gesagt, pass auf, wir sprechen ein Gebet. Und ich hatte ihm vorher schon mal gesagt, hey, wenn du willst, du kannst auch einfach zu Gott beten. Und dann, bevor ich ihm dann gesagt habe, ich spreche jetzt ein Gebet, hat er zu mir dann gesagt, hey, du hast mir gesagt mit dem Beten, ich soll das machen, ich habe das zu Hause gemacht. Ich saß in der Küche abends allein, die Mutter war nicht da und ich habe gesprochen. Aber das war so komisch. Ich habe gedacht, ich bin doch nicht bescheuert. Der ist doch kein Mensch da. Wer soll mich hören? Dann habe ich sein lassen. So, ne? Und da habe ich gesagt, ne, ist okay, ich spreche dir dann ein Gebet vor. Wenn du da nicht geübt bist, kein Problem, ich spreche dir ein Gebet vor. Und ich habe ihm dann ein Gebet vorgesprochen, das so ganz einfach übersetzt war, dass ich gesagt habe, Jesus, hier stehe ich. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du am dritten Tag auferstanden bist. Ich glaube, dass du im Himmel nun zur Rechten des Vaters sitzt und uns deinen Heiligen Geist geschickt hast, dass er hier auf diese Erde mit uns geht. Und dass ich nun durch diesen Glauben an dich ewiges Leben ererben werde. Dass ich nun mit dir unterwegs sein kann und du mit mir, dass ich nicht mehr allein bin. So, in der Richtung. Er betet das Gebet nach und dann sage ich zu ihm, und nun dankst du einfach Gott für das, was du erlebt hast. Auf einmal fing der an zu beten. Ich dachte, er wäre schon 30 Jahre Christ. Ich habe gedacht, was ist hier passiert? Und dann auf einmal merke ich, dieser Typ, der hat auf einmal so ein Grinsen drauf gehabt. Das ging nachher nicht mehr weg. Und jetzt 4 Jahre später, oder ich weiß nicht, ob es 3 oder 4 Jahre war, keine Ahnung, habe ich jetzt die Gemeindeleiterin dort in Eisenberg. Sie hat mir erzählt, jetzt vor kurzem, dass dieser junge Mann, der mit diesem goldenen Mikro, einer der Schlüsselpersonen in ihrer Gemeinde ist. Der holt die ganze Zeit die Leute da bei sich in die Gemeinde rein. Und da, wo sie sich im Wohnzimmer noch getroffen haben, jetzt haben sie so ein Möbelhaus, so ein Zimmer gemietet, wo sie dann dort sich treffen, um dort Gottesdienst zu feiern. Das ist das, was passiert, wenn man dem Auferstandenen begegnet. Wenn man durch den Glauben merkt, wie er einem die Schuld wegnimmt, wie er der persönliche Erlöser wird. Und das auch nachher weiterzugeben, wie dieser junge Mann, ich weiß nicht mehr ganz genau seinen Namen, der hat sich so komisch angehört, wie er das dann auch getan hat. Der war einfach heiß darauf, das, was er selber erlebt hat, das weiterzugeben, damit andere diese frohe Botschaft auch erleben. Und uns gebe ich ein paar Fragen mit. Für uns, die wir im Alltag leben, die wir mit anderen Leuten, mit Nachbarn, mit Freunden unterwegs sind, dass wir unser Leben selber anschauen und uns vielleicht mal diese eine Frage stellen, was predigt eigentlich mein Leben? Predigt mein Leben, dass ich ein fleißiger Typ bin, der es geschafft hat, ein Auto zu haben, ein Haus abbezahlt zu haben oder gebaut zu haben, ein schönes Boot zu fahren und mir das alles leisten zu können? Ist das, was unser Leben predigt, wenn andere Menschen, Nachbarn um uns drumherum auf uns schauen und das über uns denken, dass wir fleißig sind und vielleicht überall helfen und das uns alles schaffen, anzuschaffen? Oder wissen unsere Mitmenschen, dass wir wirklich in einer Beziehung leben mit dem, der da spricht, dass er das Leben ist? Und wer an ihn glaubt, nie wieder verloren gehen wird. Eine Ewigkeit in einer Beziehung mit diesem lebendigen Gott zu sein. Mit dem Glück, das uns durchdringt von tief unten heraus, der unserem Leben einen tiefen Sinn gibt. Dass wir wissen, wir sind nie wieder, sind wir allein. Wir werden nie mehr einsam sein. Wir haben die Liebe unseres Lebens gefunden. Wir haben einen Gott, der bereit war, aus Liebe zu uns Menschen ans Kreuz zu gehen. Kein Mensch auf dieser Welt kann sagen, Gott liebt mich nicht, weil Gott für uns gestorben ist. Und das ist das Wort, das ich uns zum Schluss jetzt mitgeben möchte, dass wir darüber sprechen mit unseren Mitmenschen, die noch nicht diesen lebendigen Gott erlebt haben. Und auch zu beten. Wir ab Montag bereite ich ein paar Sachen vor. Ab Dienstag bin ich wieder auf dem Summer Ride für knapp 2 Wochen unterwegs und wir werden wieder mit Menschen sprechen. Und wenn ihr irgendwie dran denkt, meine Frau Elina und ich, wir werden da unterwegs sein und wir werden wieder mit Menschen ins Gespräch kommen. Und ich weiß, dass wir wieder erleben werden, wie Gott Menschen begegnen wird, dort in Gera und in Eisenberg. Euch wünsche ich Gottes Segen